gut im Hochland zu sein, dem Himmel ein Stück näher. Okay, also wir sind ein bisschen bodenständiger bei uns. Okay, demütiger. Tja, okay. Ich freue mich, heute hier zu sein. Für mich ist es eine totale Herausforderung. Ja. Weißt du warum? Normalerweise stehe ich hier und spreche was in Deutsch und hier steht jemand anders und der spricht das in Persisch. Seit 2,5 Jahren. Also ist jetzt, ich weiß nicht, seit langer, langer Zeit, dass ich mal nur in Deutsch spreche und niemand ein Echo gibt in einer anderen Sprache. Ich möchte heute so ein bisschen sprechen. Erstmal vorneweg noch was. Dreh dich doch mal links und rechts zu deinem Nachbarn und sag mal, hey, Gott hat richtig gute Gedanken über dich. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir uns das immer mal zusprechen. Weil wenn wir in unser Umfeld so rumgucken, dann nehmen wir doch bestimmt öfters wahr, wo ist dieser Gott? Wo sind diese guten Gedanken? Wo ist alles das, was in diesem dicken Buch geschrieben steht? Und die Fülle wird dir folgen und Jesus geht voran und ich gehe ihm hinterher. Ist alles so einfach irgendwie, ne? Also ich erlebe das in meinem Leben, es ist oft ganz schön schwer. Ich mache gerade selber so eine Zeit durch, totale Anfechtungen. Ich merke so das Böse, so das Dämonische, so das Teuflische, was mir da entgegenkommt, ohne darauf einzugehen. Das ist so massiv, diese Fratze des Satans zeigt sich. Versteht ihr? Die kommt zu dir, die kommt zu mir und versucht, dich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Deswegen ist es so gut zu wissen und dem anderen zu sagen, hey, du bist gut. Weil Gott gut ist. Gott hat gute Gedanken über dich. Amen. Amen. Schaut mal, ich spreche heute etwas über Gehorsam. Also wer jetzt gehen will, kann gehen. Das ist nicht jedermanns Ding, okay? Deswegen. Komm wieder, Schwester, komm wieder. Du hast vor uns kurz gesprochen, was ich so mache oder so, wo ich so herkomme. Ich erzähle euch jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte, sondern nur einen Teil, weil es um Gehorsam geht. Und ich habe mir mal gesagt, vor vielen Jahren, als Jesus in mein Leben kam, ich möchte gerne von einer Sache sprechen und nie über eine Sache. Also etwas möchte ich weitergeben, was ich selber erlebt habe mit meinem Herrn, dass das authentisch ist. Also das bin ich. Sagte, hier stehe ich. Das hat Gott mit mir gemacht. Das kann er mit dir mindestens genauso machen. Und vor 2,5, was haben wir jetzt, April? Vor 2,5 Jahren, meine Familie, wir waren in einer anderen Gemeinde gewesen. Meine Frau ist dort nicht mit hingegangen in diese Gemeinde, weil sie gesagt hat, das ist nicht mein Platz. Und weißt du, was ich gedacht habe? Oh, wie unchristlich bist du. Wie ungeistig bist du. Das war vor 5 Jahren. Vor 2,5 Jahren hat Gott zu mir gesprochen, hey, das ist nicht dein Platz, wo ich dich hingerufen habe. Auf einmal hatte meine Frau, war die auf einmal nicht mehr so ungeistig in meinen Augen, okay? Auf einmal war die total geistlich, weil die einen Durchblick hatte, gesagt, nee, ich bin an der falschen Stelle und da gehe ich nie hin. Das ist Weisheit, ja? Und Gott hat mich gerufen in die Alaunstraße in Dresden-Neustadt, wo halt oben drüber steht A30 international. A steht für Alaunstraße, 30 für die Hausnummer, ganz einfach. International, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann bin ich dorthin gegangen mit meiner Frau, wir haben zusammen gesprochen, sagte, komm, lass uns dorthin gehen an diesem Platz. Und da war nichts weiter, okay? Und gesagt, okay, wir sind jetzt hier. Und als wir da waren, gehorsam zu sein auf das Reden Gottes, musst du deinen Platz verlassen manchmal und musst auf einen anderen Platz gehen. Und du weißt nie, was passiert. Du weißt nicht. Ihr habt dort draußen habt ihr so ein Foto von dem Josef und von dem Assad. Ja, der obere ist der Josef, der kommt aus Afghanistan und ein Assad kommt aus Iran. Eines Tages kommt dieser Josef zur Türe rein mit der Bibel unterm Arm und sagt: Halleluja, I love Jesus. Ich bin fast umgekippt. Wisst ihr warum? Weil ich davor seine Geschichte gehört habe, was er erlebt hat. Frau, schwangere Frau im sechsten Monat, Mutter, Vater durch eine Taliban-Bombe, tot. Auf einmal, als Moslem. Als Moslem. Dann ist er geflohen aus diesem Land. Und dann kommt er zu uns da rein und sagt, mit der Bibel unterm Arm, ich liebe Jesus. Versteht ihr? Das hat in meinem Kopf irgendwie was durcheinander gemacht. Das passt scheinbar nicht. Aber wisst ihr, Gott hat Wege mit dir und mit mir, um an sein Ziel zu kommen. Wir brauchen nur zu sagen, ich mach mit, ich bin dabei. Und das ist so einfach eigentlich, ja. Da brauchst du keine Kopfstände zu machen, du musst dir die Bibel auswendig wissen, du musst nie bei jedem Gottesdienst sein, auch wenn es gut ist. Egal, sagt er, einfach dabei zu sein, zu sagen, hey Gott, ich bin mit dir, weil du mit mir bist, du hast gute Gedanken über mich. Und ja, lass die Kinder zu mir kommen. Denen gehört das Himmelreich, das ist bei uns auch immer so, ja. Dann fing Gott an zu wirken auf einmal. Wenn du an deinem Platz bist, dann tut Gott sein Ding durch dich. Das ist phänomenal. Also heute ist die Gemeinde mittlerweile angewachsen auf ca. 100 Leute. Das kann ich nie machen. Den Plan habe ich nie. Die Gedanken habe ich nie. Na gut, ich habe auch große Gedanken. Ja. Aber ich weiß nie, wie die Umsetzung dabei ist. Aber Gott hat das. Und ich möchte einfach mit uns heute so in ein Wort hineingehen, dass die Geschichte, sind wir alles Christen hier? Ich hoffe nicht. Also viele kennen diese Geschichte. Können wir die kurz anmachen aus 1. Könige 17. 1. Könige 17, ich erzähle so ein Stück davor, weil diese Geschichte beschäftigt mich seit mehreren Wochen. Das ist so, das bewegt sich irgendwie in mir. Und diese Geschichte ist so hammerhart, dass das einfach, jetzt lest ihr alle, ne? Ist der Nachteil. Machen wir mal kurz aus, weil ich möchte kurz zurückblenden. Das ist 1. Könige 17. Und ich möchte kurz etwas erzählen, was davor gewesen ist. Das muss man im Kontext ein Stück verstehen. Und zwar, es geht ja hier um Elia in dieser Geschichte. Und Elia tritt hier das erste Mal, vorneweg liest du ihn in der Bibel nicht, er tritt das erste Mal auf. Ich sage immer, er betritt diese Weltbühne, okay? Aber davor hat auch etwas stattgefunden. Gott hat zu Mose gesprochen, im 5. Mose 28, die Verse 23, 24. Da hat er gesagt, wenn ihr zu seinem Volk, wenn ihr euch anderen Göttern unterwerft, wenn ihr anderen Göttern Altären baut, dann werde ich etwas machen, hat Gott gesagt. Und er hat gesagt, ich werde den Himmel verschließen und ich werde die Erde verschließen. Der Himmel, dass es nie regnet und die Erde, dass nichts wächst. Das klingt irgendwie nach Dürrezeit, oder? Aber das geht alles nur darum, sagte, hey, hört mir zu, sagt Gott. Ich habe einen fantastischen Plan mit euch. Und mich begeistert diese Geschichte so sehr. Im Vorfeld, die verschiedenen Könige, die haben, manche waren gut, kannst du lesen, das liest du auch in den Chroniken, ja. Manche waren gut, aber sie ließen die Altäre auf den Höhen, die ließen sie stehen. Und auf den Höhen, die Altäre, das sind die gewesen, wo andere Götter angebetet wurden. Ein Gräuel vor Gott, heute noch. Und wenn wir sehen, Elia spricht hier zu dem König Ahab, dessen Frau die Isabel ist. Und er tritt dahin, stell das mal vor, fahr mal nach Berlin, sag mal hier, Frau Merkel, ich habe da mal eine Ansage zu machen oder fahr zum Bundespräsidenten, ich muss mal gerade mit Ihnen sprechen. Und zwar, es wird nämlich jetzt immer, für 3 Jahre lang wird es nie regnen, okay? Ja? Ich habe das immer so empfunden, sagte, ey, das ist so eine Kühnheit, zu einem König zu gehen, vor ihn zu treten und zu sagen, es wird nicht regnen. Das klingt irgendwie, wenn du das im Kontext nie liest oder nie verstehst, klingt das irgendwie ein bisschen abstrus, ja? Aber Elia bezog sich auf das, was er kannte von den Schriften aus Mose, diese Bibelstelle, die ich gerade bezogen habe. Und Ahab ist der König gewesen, der alle davor übertroffen hat. Der war so krass drauf, der hat anderen Göttern Tempel gebaut, hat Altäre dort errichtet, hat Opfer ihnen gegeben, total kaputt. Und zu diesen spricht dieser junge Kerl Elia. Wo ich vorne so dort hinten gestanden bin, habe ich gedacht, ihr seid eine echt junge Gemeinde. Von den meisten bin ich mit den Eltern oder mit einigen mit den Eltern wahrscheinlich in die Jugendzeit gegangen. Na, mit dir nicht. Christine, mit dir auch nicht. Aber wir haben ein bisschen Jugendzeit zusammen gehabt, das stimmt. Dieser junge Kerl stellt sich dem König Ahab gegenüber und sagt etwas. Es wird nicht regnen. Wenn du das in diesem Land tust, wo du selber lebst und du sprichst zu jemandem, es wird Dürrezeit kommen, dann bleiben dir zwei Wege. Entweder du machst dir ein Flugticket klar und fliegst irgendwo hin, wo es regnet, ja, in den Regenwald oder sowas. Oder wie das zu der damaligen Zeit war, es war normal, du warst mittendrin. Du warst selber in diesem Bereich drin. Und über das möchte ich so heute ein Stück sprechen. Wer von euch hat schon alles gute Zeiten erlebt? Also so geistig gute Zeiten. Wo du sagst, wow, was kostet die Welt? So, Hände runter. Und wer hat schon mal von euch, boah, ich kann richtig sächsisch reden, wer hat von euch schon mal richtig beschissene Zeiten erlebt? Also ich auch, ne? Also betet. Danke. Wir kennen beides, oder? Wir kennen solche guten Zeiten, wo du sagst, der Himmel ist scheinbar gerade hier bei mir. Ja? Mir ging das jetzt die Woche so früh, ich lese so Bibel und rede dann mit meinem Herrn. Und da ging es, ich weiß nicht, wie es habe ich über Jahre lang nie gehabt. Auf einmal habe ich eine Freude gekriegt, ich habe gelacht. Zum Glück hat mich niemand gehört, die haben noch geschlafen oben. Meine Hände hochgestreckt, ich sage, ja, ja, weil weißt du was? Gott hat mir auf einmal gezeigt, was nach der Dürre kommt. Das hat mir gefallen. Das gefällt mir. Aber ich möchte doch ein bisschen über diese Dürrezeit sprechen. Wenn du diesen Text dann weiter anschaust und du gehst so ein Stück durch, dann siehst du, dass der Elia diese Ansage macht und danach wird er auf einmal von Gott weggeführt. Und zwar an einen Bach. An den Bach Krit. Und dort sagt Gott, hey, ich versorge dich, mach dir keinen Kopf. Da bringen sogar die Raben, bringen sogar Fleisch. Oh, so schöne Steaks, Grillzeit, ne? Jeden Tag kommen die Raben angeflogen, Servus Rabe, da ist Feuer, psch, schmeckt lecker. Also die Versorgung war scheinbar sichergestellt. In der Trockenheit, versteht ihr das? Ja? Er ist selber in diesem Problem drin, aber er ist versorgt. Bibelkenner, die schon ein bisschen weiter gelesen haben oder das schon wissen, ein Bach hat eine Quelle. Und diese Quelle ist die Versorgung von Gott. Und diese Quelle produziert dieses Wasser, das es fließt durch dieses dürre Land. Und dann, Elia ist in diesem Land, an diesem Bach, und er trinkt da draus, ich weiß nicht, wie er sich hingekniet hat oder erschöpft da draus. Ja? Er trinkt dieses Frische, dieses Neue, das von Gott Gegebene, er trinkt das. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes für uns. Wenn wir Wort Gottes nie lesen, bekommst du nichts Neues. Wenn du keine Gemeinschaft hast mit Gott, bekommst du nichts Neues. Es ist so wichtig, in dieser Ruhe zu sein. Gott hat Elia zur Seite genommen und hat ihn in die Ruhe geführt und gleichzeitig in die Versorgung. Verstehen wir das? Weißt du, Trockenheit bedeutet für uns nicht Unterversorgung oder entfernt, dass Gott entfernt ist von mir. Gott hat uns nie vergessen. Gott ist hier, er ist gegenwärtig da in deiner total dummen Situation gerade. Vielleicht machst du so einen Stress gerade durch, dass du sagst, ey Prediger hier vorne, das klingt alles zu schön, was du sprichst. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, er ist treu. Er ist treu und er kennt diese dürre Zeit, aber richte deinen Blick auf ihn, hab diese Beziehung mit ihm und du kommst in diese Fülle hinein, wie sie Elia erlebt hat. Amen. Hey, Gott hat heute hier etwas vor unter uns. Es geht die ganze Zeit durch diesen Gottesdienst, wenn du das merkst, schon vom Gebet an. Du hattest ein Bild mit dem Baum, der in der Dürre steht und dem Baum, der am Wasser steht. Ja? Und er sagte, hey Baum, du stehst am falschen Platz. Du musst dahin, dort wo Wasser ist. Hey, vielleicht stehst du gerade am falschen Platz. Vielleicht bist du gerade in dieser Dürrezeit. Falsch will ich mal ausblenden. Vielleicht bist du gerade in dieser Dürrezeit. Er sagte, aber dein Platz ist dort, wo frisches Wasser kommt. Elia erlebte das in dieser Situation an diesem Bach. Es wurde weniger Wasser, es wurde weniger Wasser. Er konnte das jeden Tag erkennen, es wurde weniger. Der Pegelstand sinkt. Ich war vor ein paar Jahren in Las Vegas an diesem Hoover-Damm. Ja? Ich habe da runtergeguckt und habe gedacht, boah, Mann, das Ding war mal voll gewesen. Also es ist 30 Meter unter normal. Ja? So eine Dürre ist dort. Und Elia erlebte das genauso. Sagte, das Wasser wird weniger. Erlebst du das auch so manchmal? Der sagt, es wird noch krasser. Meine persönliche Situation, es wird noch krasser. Das wird noch verrückter. Sagt er, hat das jetzt mal ein Ende? Und dann fängst du vielleicht an zu sagen, hey Gott, hier steht doch drin, ne? Du bist mein Versorger, warum wird denn das immer weniger? Stell dir das mal ganz, ganz praktisch vor. Also ich habe mein Haus ist an der Kleinröder, in Ottendorfer Grilla wohne ich, ja? An der Kleinröder. Und ich kenne Hochwasser, also dass es so viel gefehlt hat, dass es bei uns ins Grundstück gekommen ist. Und ich kenne so flaches Wasser, dass bloß ein kleines Rinnsal war. Beide Zeiten. Und ganz praktisch, dieses sich vorzustellen, es wird weniger, weniger, weniger. Über ein paar Wochen, über ein paar Monate höchstwahrscheinlich. Ja? Das ist nie hier innerhalb von kurzer Zeit. Bum, 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 bum. Nee. Diese Dürrezeit hielt an, die hielt an. Wir lesen es heute 3 Jahre, ja. Aber für ihn, für Elia, war das ein täglicher Kampf, ein tägliches Abstimmen mit Gott, eine tägliche Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören und auf ihn zu vertrauen. Da sagte, ich sage es jetzt mal so, ja, ist doch egal, wenn das runtergeht, sagt er, Gott, hast einen neuen Plan für mich. Wie? Weiß ich nicht. Verstehen wir das? Ich denke, dass Elia sich letzten Endes so hinbeugen musste, so und so raustrinken musste. Es steht geschrieben, es war nur noch eine Pfütze. Es war nicht mehr viel da. Und eine Pfütze, die geht am Tag, ist die fort. An einem Tag voller Sonne ist die Pfütze weg, oder? Was denn dann? Was denn jetzt? Und in dieser Geschichte einfach weitergegangen, der sagte, dann kommt Gott und er sagt, was machst denn du da? Ich habe Neues für dich. Ich habe Neues für dich. Gott spricht heute zu dir, ich habe Neues für dich. Der sagte nie, was machst du dort? Du bist am falschen Platz. Sondern sagte, nee, deine Situation, der Punkt, der ist vorbei. Hopp, geh weg. Und wo ist er hingegangen? Zu der Witwe nach Sarepta. Mit einem Sohn, die nichts zu essen und nichts zu trinken mehr hatten, die unter dieser Dürre genauso litten. Die auf der anderen Seite stand, nie im Gehorsam Gottes. Das ist ein Bild dafür, dass sie selber in Sünde, in Abgeschiedenheit vor Gott lebte. Eine Minderversorgung hatte. Und sie wollte ein Brot backen. Das Letzte. Und wollte das mit ihrem Sohn essen. Und dann wollten sie sterben. Verrückt, oder? Also von dort ist das Wasser weg. Zu einer anderen Situation hin, wo andere das gleiche Problem haben wie ich. Elia sagt zu der Frau, zu dieser Witwe, übrigens eine Witwe, die hat es wirklich nie gut gehabt früher. Also der Versorgungskanal, der menschliche, der natürliche Versorgungskanal, der war gekappt. Eine Witwe zur damaligen Zeit war nie viel wert. Und mit einem Kind noch dazu, die Verantwortung zu haben für das Nachfolgende, das war echt ein schwerer Job. Und dort kommt Elia hin und sagt, back mal das Brot. Und er sagte, gib mir zuerst. Kannst du nachlesen. Back dein Brot, nimm alles, was du hast und gib es mir zuerst. Fühlst du manchmal, dass andere mehr haben als du? Dass manche von dir noch mehr erwarten? Dass andere sagen, hey, die sind vielleicht neidisch auf dich? Weißt du, ich glaube so fest, dass Gott für jeden Einzelnen seine Versorgung hat, nach dem Maß, wie du es brauchst. Für den einen ist es ein bisschen mehr, für den anderen ein bisschen weniger, aber es ist passgenau auf dich und auf mich zugeschnitten. Das, was ich hier predige, das predige ich mir selber auch, okay? Also, weil das gerade so eine Geschichte ist, die mich selber total umtreibt. Und dieser Elia sagt, komm, gib mir. Und dann stell mir das immer so praktisch vor, ne? Der kommt dann dorthin, sagt, okay, übrigens finde ich cool hier, wenn hier ein Sofa steht, ne? Und der sagt, tu mal hier Brötchen schön, ofenfrisch, riecht der auch lecker, ja? Gib mir mal. Und dann isst er. Und dann passiert etwas. Dann passiert etwas völlig Übernatürliches, was du und ich als Mensch niemals machen können, niemals planen können. Der sagte, dieser Mehltopf und dieser Öltopf, der hört nie auf, voll zu sein. Der hört nie auf, voll zu sein. Trink das Glas alle und du stellst hin, schon wieder voll. Das wünsche ich mir manchmal mit meinem Bankkonto. Das wäre cool, ne? So. Wir könnten viele Missionsstationen bauen und afrikanischen Kindern spenden, ne? Und dann wäre ich der Erste, der einen roten Ferrari vor der Türe stehen hat, weißt du? So, Thema beiseite. Das war das Fleisch, was durchgekommen ist, das Fleisch. Na, lieber ein R8 von Audi. Gefällt mir besser. Ist aber auch bloß bei meinem Sohn da der Arbeit, deswegen. Er genießt dieses Brot. Und er erlebt dieses Versorgungswunder. Aber nicht nur er, der mit Gott geht und der von Gott hört. Das ist so eine wichtige Lektion. Er geht mit Gott, weil er von Gott gehört hat. Verstehen wir das? Er geht mit Gott, weil er von Gott gehört hat. Und oftmals wollen wir gehen und sagen, Gott, nur red doch mal zu mir. Weißt du, du machst vielleicht einen guten Job, du machst einen guten Dienst, einen geistlichen Dienst. Du bist ständig in Bewegung. Du sagst, du Gott, nur red noch mal mit mir. Nee, mach's mal umgekehrt. Lass mal Gott zu dir reden und lass dich dann gehen. Das wird cool. Das wird genial. Lass mal Gott zu dir reden, was du tun sollst. Leg mal deine Gedanken, deinen Willen, alles, was dich ausmacht, leg das einfach mal auf den Altar Gottes, im Bilde gesprochen, hin. Und lass ihn doch mal machen. Völlige Aufgabe. Völlige Hingabe. Alles einfach sein zu lassen, was mich ausmacht. Wisst ihr, ich kann viele Dinge bewegen. Ja, echt? Also viele Dinge auch nicht, ne? Aber ich kann einige Dinge kann ich machen. Aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich möchte die Dinge machen, die dir auf dem Herzen sind, die dir wichtig sind. Und das hat meine Dimension völlig gesprengt. Wisst ihr, als die geflüchteten Leute zu uns kamen, übrigens, der Assad, als ich ihn getauft habe vor über 2 Jahren, macht er nach der Taufe, macht er seine Arme so hoch und freut sich. Und ich kann auf seinen Unterarm schauen und da steht groß tätowiert Jesus drauf. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Da habe ich ihn danach gefragt. Ich sage, hey Assad, wo hast du das drauf machen lassen? Im Iran oder in Deutschland? Ich dachte in Deutschland, ja. Und ich sagte, im Iran. Das wäre das Todesurteil gewesen, wenn das jemand gesehen hätte. Okay? Also die Leute haben etwas auf sich genommen, die hier sind. Josef genauso. Und als die erste Gruppe so da war in der Gemeinde mit 25 Leuten, die guckten mich an, voller Erwartung, auch hilflos, die Blicke, die waren irgendwie ins Nichts gehend. Und ich stand da vorne auf der kleinen Bühne, meine Blicke waren genauso. Na, ich spreche denn ihre Sprache nicht, die meine nicht. Ich stand da, was mache ich jetzt? Ich war so hilflos. Ich habe nichts in meiner Fähigkeit gehabt, dass ich mit ihnen hätte kommunizieren können oder was machen können. Nichts, gar nichts. Und dann fiel mir bloß eins ein, wenn du da vorne auf der Bühne stehst, ja. Ich sage, Gott, mach was. Was soll ich machen? Und dann kam sofort die Antwort, Gott ist so gut, durch seinen Heiligen Geist spricht er zu uns. Der ist so gut. Er sagte, mach's wie Jesus. Und ich habe in dieser Zeit so gelernt, so anfangen zu lernen zu dürfen, auf den Heiligen Geist zu hören und nie zu überlegen, sondern einfach zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mit Händen und Füßen und mit Englisch, einer konnte ein bisschen Englisch, einer von uns Englisch, und dann haben wir das irgendwie versucht zu übersetzen. Jedenfalls habe ich gefragt, wer ist von euch krank oder wer hat Schmerzen? Steht gerade mal auf, rum, alle hoch. Gedacht, oh, okay. Und dann bin ich zum Ersten gegangen, angefangen zu beten. Und auf einmal zeigt mir der Heilige Geist eine Wolke über ihm. Nun habe ich mir einfach angewöhnt, wenn ich es nie verstehe, frage ich den Heiligen Geist, was ist denn das? Und dann kommt die Antwort. Das ist irgendwie so easy, das macht so Spaß. Und dann kommt die Antwort und er sagt, das ist der muslimische Geist, ruf ihn hervor, ruf ihn in die Freiheit. Habe ich dem am Schlawickel gepackt, habe gesagt, in Jesu Namen, ich setze dich frei von diesem Geist, von diesem muslimischen Geist. Putsch, war der total frei, bis heute. Es wird so bleiben. Zu dem anderen, also in der Zwischenzeit, meine Frau stand schräg hinten, die hat nichts davon mitgekriegt. Die ruft nur, Markus, ich spüre, dass der Heilige Geist sagt, ruf die Leute in den Frieden und in die Liebe, in die Gegenwart Gottes. Versteht ihr? Ruf ihn raus von diesem Geist und setze ihn in Freiheit. Alle sind geheilt worden. Wirklich alle durchweg sind geheilt worden. Und das macht Bahn, versteht ihr? Das hat sich rumgesprochen. Deswegen sind wir halt heute ein paar Leute mehr. Preis dem Herrn. Aber immer nur so viel. Wir haben so kleine Räume. Also da, bei 100 Leute, dann musst du irgendwo gucken, wo noch eine Sauerstoffblase ist. Ja, dass du noch was abhascht. Aber Gott ist treu in dem, was er für einen Plan mit dir hat. Versteht ihr? Als erstes war Gehorsam in meinem Leben. Als zweites kam, also erst das Reden Gottes, der Gehorsam, dorthin zu gehen. Und dann hat Gott gemacht. Es ist noch nie zu Ende. Geht noch viel weiter. Das ist bloß ein kleiner Teilbericht. Aber genauso ist das ein Teilbericht, wo Elia bei der Witwe gewesen ist. Elia ging von dort weg. Weil Gott einen viel, 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 viel größeren Plan mit ihm vorhatte, als das, was er dort mit dem König Ahab gesagt hat, was er am Bach Krit erlebt hat und was er bei der Witwe erlebt hat. Nebenbei hat er immer noch schnell den Jungen vom Tod auferweckt. Ja? Kennt ihr das? Ja? Der Sohn ist gestorben von der Witwe. Und die Frau fing an zu jammern und sagte, warum bist du in mein Haus gekommen? Jetzt ist mein Kind tot, obwohl wir Überfluss an Essen und Trinken haben. Verstehen wir das? Ich verstehe es auch nicht. Aber wisst ihr, der Elia, der hat gesagt, Moment mal, Gott, du bist mit mir. Du hast gesagt, ich soll hier sein, also bist du der Herr auch dieser Situation. Der nimmt den Sohn, schleppt ihn ins Obergemach, legt ihn hin, legt sich komplett drüber mit allem, was er hat. Er setzt alles ein, was er hat. Und er schreit zu Gott. Und dieser Junge, er weckt vom Tod auf. Geht runter und bringt ihn seiner Mutter. Er sagte, da Wiederherstellung. Und dort fing der Dienst von Elia powervoll an. Kraftvoll ging es da los. Mit Zeichen und mit Wundern. Und das Wichtige ist, möchte ich hier sagen, es ist nie deine und meine Weisheit. Es ist nie dein und nie mein Job, der Vermehrung, Zeichen und Wunder bringt. Sondern die Quelle ist immer noch unser Herr im Himmel. Amen. Und die Quelle ist Jesus Christus, der Name aller Namen. Und in diesem Namen ist diese Kraft für uns heute da. Und dann machte sich Elia weg und dann musste er auf den Berg mit den Aschera-Propheten, mit den Baalspriestern, 400 solche Götzenanbeter. Und wir kennen die Geschichte, oder? Er sagte, okay, dann sagt Elia, dann betet doch mal, dann ruft doch mal zu eurem Gott, dass er mit Feuer kommt. Ja? Nichts geschah. Hast du schon mal einen toten Gott was machen sehen? Weißt du, wenn ich das hier uns sage, ist das für uns irgendwie, wenn du das zu Muslimen sprichst, was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Weißt du, wenn ich zu Muslimen spreche über Jesus, dann sagen die, den brauche ich. Weil von dem habe ich nur Schlechtes oder nicht so Gutes aus dem Koran gehört, aber das brauche ich. Da diskutierst du gar nicht mehr drüber. Der sagt, das brauche ich. Sagt er, wo ist Wasser, wo kann ich mich taufen lassen? Ich will mit Jesus gehen. Wenn du das einem Deutschen sagst, was willst du von mir? Das kotzt mich an, sorry. Echt, das stinkt mich so an, dass Leute aus anderen Nationen hierher kommen und die sagen, brauche ich. Hey, die haben im Gottesdienst, die haben Erscheinung von Jesus. Und ich mache gar nichts weiter davon. Ich habe einfach nur gebetet, Heiliger Geist, komm und berühre und bewege du die Leute, die hier vor mir sind. So stand er vor mir, mit Augen zu. Er hat gesagt, was ist los? Also ich habe gefragt, was ist los? Der sagte, ich habe das und das und das und das habe ich gesehen. Was ist das? Der hat Jesus beschrieben im Himmel. Und er sagt, komm. Ich sage, hey Bruder Hussein, Jesus klopft an deine Türe, lass ihn rein. Ja, das will ich. Heute ist er mein Dolmetscher. Hey, Gott hat Pläne, weißt du? Aus einem Hardliner, aus einem Moslem. Ich weiß nie, wie du Moslem siehst. Ich weiß nie, wie du Flüchtlinge siehst. Ich sehe eine gigantische Chance bei dem ganzen Mist, was da auch dabei ist, okay? Bei dem ganzen Dreck, das tue ich nie unterstützen. Ja? Ich sage manchmal auf der Alaunstraße, ich komme mit dem Bus angefahren und fahre die zum Flughafen, damit die wieder nach Nordafrika zurückreisen können. Weil das solche Zustände sind, das ist nie möglich. Da wäre ich manchmal wutig, dass es auch zwei Möglichkeiten gibt. Entweder die hauen ab oder die kommen alle zu Jesus. Der zweite Punkt gefällt mir. Wir wollen alles tun, dass Menschen zu Jesus kommen. Zurück zu der Geschichte. Jetzt sagt er, komm, macht mal mit eurem toten Gott. Nichts passiert, kein Feuer. Elia, das Opfer, der Altar, macht mal schön Wasser drauf. Noch mehr. Kannst alles nachlesen. Es war so viel Wasser, das triefte da drumherum, da stand das Wasser da. Ich sagte, mach mal noch mehr. Alle Dinge sind möglich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Amen. Hey, da kannst du auf deine Dürre, da kannst du Wasser draufschmeißen, verstehst du? Gott kommt und belebt dich, zwar mit Feuer. Jesus hat gesagt, Johannes hat euch mit Wasser getauft. Er sagte, ich bin gekommen, um euch mit Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen. Verstehen wir? Altes Testament und Neues Testament gehören unmittelbar zusammen. Jetzt kommt Gott mit Feuer auf diesen Altar, auf dieses Opfer. Wisst ihr was? Wir lesen das ja so schnell her. Ja, da hat ja mal, da waren so 400 Chaoten dort irgendwie gewesen und da war dort ein Altar und dort einer und dort passierte halt nichts und so. Und dann hat er hier mal noch ein bisschen Wasser drüber und so. Ey, das ging nie um den Stier, um das Tier, was da drauf gelegen hat. Wisst ihr, dass Elia sich selber geopfert hat? Könnt ihr euch vorstellen, nur mal vorstellen, wenn das Feuer nie gekommen wäre? Was hätten diese Propheten, diese Baalspropheten, was hätten die mit Elia gemacht? Ich glaube, das wäre sein letzter Tag unter der Sonne gewesen. Verstehen wir das? Das sieht so chaotisch um uns drumherum aus. Aber Gott ist mittendrin und er kommt mit dem, was du brauchst. Um dich zu retten. Um dich zu führen. Um mit dir dorthin zu gehen, wo du hingehörst. Und unser Blick ist nochmal, unser Blick muss sein auf Jesus. Unser Blick muss auf diesen Gott sein. Es geht nie anders. Und wir leben in so einer chaotischen Zeit. Jeder hat seine Herausforderung. Aktuell politisch, weltpolitisch, Atombombe, ja, Urananreicherung, Iran so negativ auf Israel zu sprechen, öffentlich. Also hier geschehen Dinge, die sind alle nicht normal. Lies Matthäus 24, 25, 26, siehst ein bisschen was da drinne. Und sagte, wenn solche Dinge geschehen um uns drumherum, sagte, hey, dann steht Jesus vor der Türe. Der klopft nicht mehr an, der kommt. Cool, hä? Cool. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit ihm, Geschwister. Ich möchte euch kurz aus meinem Leben kurz was sagen, was mich echt so nachhaltig geprägt hat. Ich sitze auf einer Couch, habe meine Bibel so auf dem Schoß, wo ich dann immer lese. Und dann hat Gott gesagt, ist okay, sei ruhig, weil ich laber Gott immer ganz schön zu, ja. Sei ruhig, ich will zu dir reden. Das war so eine Anstrengung für mich. Ich musste echt, meine Gedanken gingen spazieren dorthin und ich musste mich echt zurückholen und sagen, jetzt hältst du den Mund, Schuster, jetzt bist du ruhig. Okay, deine Gedanken, Ruhe jetzt. Übrigens, es funktioniert genial, ja. Wenn deine Gedanken spazieren gehen, sprich zu deinen Gedanken, was sie zu machen haben, aus dem Geist. Diese Gedanken beugen sich. Ich erlebe das permanent. Kaputte Gedanken, krumme Gedanken, perverse Gedanken, was auch immer, was wir Menschen alles fähig sind zum Denken. Ja. Ich sagte, stopp, stopp, dass diese Autorität, was wir vor uns auch gelesen haben, ja, in dem Bekenntnis, diese Autorität, die ist in diesem Namen von Jesus, die müssen wir anwenden. Ja? Ganz normal. Ich sitze da, bin echt zur Ruhe und dann macht Gott vor meinen geschlossenen Augen, läuft wie ein Film ab. Und dann fand ein Zwiegespräch statt. Und zwar hat Gott eine Braut gezeigt von hinten. Mit einem Schleier dran, schönes Hochzeitskleid. Und ich habe sie so von so schräg hinten gesehen, dass ich das Profil so ein bisschen erkennen konnte. Und ich konnte erkennen, dass es geschminkt, also die Braut war geschminkt. Ja, so ein bisschen Rouge drauf und hier den Lippenstift habe ich gesehen. Also die war fertig gemacht soweit. Ja. Und dann sage ich zu Gott, ja, denk an deine eigene Hochzeit, sagt er. Ich sage, okay. Ging das ein Stück weiter. Und irgendwie merkte ich in mir, Gott, das, was du gerade sprechen willst, das ist mir zu fett, das ist mir zu groß. Kennt ihr sowas manchmal? Dass du denkst, die Luft ist so dick hier drinne, hier muss nur der Heilige Geist da sein, da kommt eine schwere Botschaft. Und Gott sagte zu mir, denk an deine Hochzeit. Und in dem Augenblick sah ich, wie der Schleier nach vorne fiel. Ist vielleicht noch, ist das altmodisch heute? Ich weiß nicht. So Hochzeitskleid mit Schleier, ist das altmodisch? Nee, ist schon. Na gut, wir sehen. Also gut, also meine Frau, bei der war das so. Ich sollte mich an meine Hochzeit erinnern. Ich habe meine Frau so nie gesehen, sondern erst später. Aber jetzt kommt der Punkt. Es war ein Zwiegespräch zwischen Gott und mir. Ich habe es nie verstanden, Gott hat mir geantwortet. Und das Ende war, der Schleier war unten. Und dann sage ich, ja, Gott. Und dann sprach Gott zu mir, sagte Markus, was geschieht als nächstes? Und ich, klack, 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 die Synapsen haben funktioniert, gesagt, oh, dann ist meine Frau zu mir gekommen, ja? Oder? Also bei uns war das noch so altmodisch, ne? So. Habe die Frau vorneweg nie gesehen, wie sie im Hochzeitskleid da stand. Und dann wurde sie, dann habe ich sie gesehen. Wow, in voller Schönheit. Gedacht, das ist sie. Das ist sie, ja. Und Gott sagt, Markus, in dieser Zeit lebst du heute. Die Braut sind wir. Der Bräutigam ist Jesus. Und Jesus kommt bald wieder, dass Braut und Bräutigam zusammenkommen. Ist es das mindestens wert, mit diesem Bräutigam Zeit zu verbringen? Ist es das wert, sich hinzusetzen, mal das Tagesgeschäft beiseite zu nehmen, nie einmal, nie zweimal, sondern beständig dir Zeit zu nehmen, um von Gott zu hören oder um einfach da zu sein? In Persisch heißt das, wenn Gott zu uns spricht, Azizam. Azizam, wenn die Perser das aussprechen, da schmilzt er dahin. Das heißt, mein Liebling. Mein Liebling. Wenn du da sitzt in dieser Ruhe, in dieser Geborgenheit und sagst, Gott, hier bin ich. Und Gott sagt, mein Liebling. Wer braucht das von uns? Also ich brauche das. Und wie schwer, guck mal, wir haben... Also ich habe jetzt erstmal Facebook von meinem Handy erstmal weggemacht. Ja? Also noch nie den Account gelöscht, aber erstmal von meinem die App weg. weil ich gemerkt habe, ich sitze manchmal da, egal wann, scrolle da durch und habe festgestellt, mich interessiert so vieles überhaupt nicht. Und wenn du das mal in Zeit zusammennimmst, dann guckst du vielleicht noch Instagram und was noch alles. Und nimmst mal die Zeit zusammen. Das sind alles Mittel, ich will nie alles verteufeln, okay? Aber das sind Mittel, um dich wegzuhalten von der Gemeinschaft mit deinem Herrn. Abgelenkt zu sein. Es scheint einfacher zu sein. Es wird dir vorgegaukelt, das ist hilfreich für dich. Und das macht nur mehr Arbeit. Ich habe festgestellt in meiner Firma, also wo ich angestellt bin, als erstes vor 23 Jahren habe ich einen Computer im DOS gekriegt. Hallo? Ein Handy? Gab es da? Doch, die Schleppnetze, ja, die 10-Netze, die großen Dinger. Die 10-Netze. Das Handy, der Hörer war leicht, aber die Batterien waren so schwer, ne? die Dinger. Und irgendwie hatte mein Chef da gesagt, damit können Sie Ihre Arbeit erleichtern. Internet? Gab es nicht. Windows gab es noch nicht. Versteht? 23 Jahre. Das ist doch nie lange her, oder? Aber ich habe eins festgestellt in meinem Leben, gerade im Arbeitsleben, dass dieses Elektronische, dass es meine Zeit klaut und nie mir Zeit gibt. Gestern Abend, ich sitze da, kriege ich eine E-Mail von dem Kunden, Herr Schuster, können Sie mir das und das anbieten? Hallo? Samstagabend, ich glaube 9:30 war das. Erstmal habe ich an den geknechteten Menschen gedacht von dieser Firma, der 9:30 am Samstag in seiner Firma sitzen muss, um seine Aufträge zu machen oder seine Anfragen zu stellen. Da denke ich, ey, hier läuft irgendwas schief, hier ist irgendwas falsch. Ich habe das Ding ausgedruckt und das liegt dann irgendwie auf meinem Schreibtisch. Das werde ich bearbeiten, wenn meine Arbeitszeit ist. Nie eher. Ich möchte mich nie mehr knechten lassen von irgendetwas und mich nie abhalten lassen von der Gemeinschaft mit meinem Herrn. Es ist so wichtig für uns, dass wir das echt erleben. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Überleg mal, Elia, das was er hatte, was für mächtige Siege er davon getragen hatte. Er hat das weitergegeben auf Elisa. Elisa war frech. Er hat gesagt, ich will das Doppelte, was der hat. Finde ich cool. Gefällt mir. Das Doppelte, was der hat. Dann kam Johannes. Wisst ihr, was Johannes gemacht hat? Also, sorry, wenn ich immer frage. Ich frage immer unsere iranischen Leute. Wisst ihr, was er gemacht hat? Weil das ist wie Kindergarten bei uns. Ja? So Gruppe 1, 2 und 3. Geistig gesehen. Ne? Müssen wir mal sehen. Nee, ihr seid ja schon Schule. Ihr seid ja Gymnasium oder irgendwie sowas. Deswegen. Doch, die getrauen sich bloß nicht. Die sind alle schamvoll. Wie? Genau. Johannes stand am Flüsschen. Und was hat er gemacht? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Geh doch mal auf den Altmarkt oder geh an die Elbe und ruf mal sehen, wer kommt. Nee, das ist verrückt, oder? Der hat nichts anderes gemacht. Der sah aus, naja, gut, ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen speziell. Mit dem Kamelhaar und die Haare alles und hat wilden Honig gegessen. Der war ein bisschen anders. Ja? Ich denke, vielleicht die Grünen haben sich dort ein bisschen das abgeguckt. Na, egal. Tut Buße. Warum? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann kommt Jesus. Und er steigt in dieses Wasser und sagt, hey Johannes, taufe mich. Er sagt, ich bin es nie wert, dich zu taufen. Johannes hat Jesus erkannt. Verstehen wir? Es geht immer weiter. Es geht weiter. Und Johannes, hey, die standen zu Scharen, standen die da. Musst du mal lesen. Die kamen aus Galiläa, aus Judäa. Das ist ein riesengroßer Landstrich. Da kamen die angerannt an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Das ist krass. Das wünsche ich mir heute, dass alle wirklich an die Elbe kommen. Naja, ich näher mich ja schon, weißt du, von der Elim-Gemeinde raus aus dem Tunnel oder aus der Senke in der Richtung Alaunstraße. Wir sind schon an der Achse zur Elbe. Dann steht Jesus da. Und Jesus hat dann seine Jünger. Und Jesus hat seinen Jüngern gezeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Ganz praktisch. Und dann hat er gesagt, hey, kommt, jetzt ihr, macht ihr jetzt raus. Abmarsch, nicht nur ich, sondern ihr auch. Und dann kommen sie wieder. Und die haben gesagt, Jesus, das funktioniert, was du gesagt hast. Genau das, was du machst, machen wir auch. Jesus hat gesagt, freut euch nicht so sehr darüber. Sagt, das ist normal, wenn der Himmel auf diese Erde kommt. Sagt, ihr seid froh, dass euer Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. Okay? Jesus ist weg. Was hat er gesagt? Ich sende euch den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, ihr, das sind wir hier, ne? Werdet die gleichen Dinge tun wie ich und noch mehr. Versteht ihr den Elisa zum Elia? Der sagte, lass uns doch mal frech sein. Der sagte, Jesus, ich will doppelt so viel machen wie du. Also damit ist nie gemeint, du musst zweimal ans Kreuz gehen. Okay? Aber Jesus, ich will doppelt, das Doppelte, was du hast, was du auf dieser Erde gemacht hast, das will ich tun. Solche Leute sucht Jesus. Willst du einer sein? Musst du dir selber beantworten. Ich mache hier keinen Aufruf. Das ist für dich, das musst du selber behandeln und du musst selber deinem Gott eine Antwort geben. Und das geht am besten, wenn du dich auf dein Sofa, in die Abgeschiedenheit, wo auch immer, dich zurückziehst und mit Gott einfach ein bisschen ins Gespräch kommst, mit ihm redest und sagst, Gott, hier bin ich, gebrauche mich, mach mich brauchbar für dein Werk. Ist das gute Botschaft? Es ist auch warm, ne? Ah, Geschwister, ich denke, dass Markus oder wer hier vorne steht, also Markus und andere Markus, dass wir hier vorne stehen können oder wer auch immer, wir können reden, ihr könnt nicken, ihr könnt sagen, ja, das stimmt. Also ich setze mich selber damit dazu, ja, und sage, ja, das stimmt. Wenn du spürst, hier ist was drinne in dieser Geschichte, in dieser Predigt, was drinne für mich, mach's. Sonst sitzt du nächsten Sonntag und in 10 Jahren sitzt du immer noch hier. Und sagt, stimmt, was er gesagt hat, habe ich auch schon mal gelesen, habe ich schon mal aus 10 anderen Predigten gehört, hat Todd White, habe ich auch das Video gesehen da, ich kenne das alles. Das stimmt. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Das Reich Gottes hat wenig Identität dann mit dir in deinem Leben. Das ist verkehrt. Sondern wenn wir Gottes Kinder sind, dann sollen wir so sein, wie Gottes Kinder sind. Kinder machen in aller Regel das, was Papa sagt. Jetzt gucken mich die ungläubigen Mütter an. Das wäre schön, weißt du? Das wäre schön. Ja, wir sind ja Menschen, okay? Wir sind ja Menschen. Ja, das spielt da vielleicht mit rein. Aber verstehen wir, das ist so wichtig für uns, Täter des Wortes Gottes zu sein. Und dazu fühlt euch nie erniedrigt oder fertig gemacht irgendwie, sondern echt ermutigt und sagt, das packe ich jetzt an. Das mache ich jetzt, da gehe ich jetzt hin. Egal, was es mich kostet, ich mache das jetzt und ich werde mindestens die gleiche Frucht sehen, wie sie Elia gesehen hat, wie sie die Jünger gesehen haben, mindestens dasselbe. Amen. Gott hat Anfang des Jahres den Vorhang für mich so oft gezogen, weil ich dachte, was mache ich hier eigentlich mit den paar Iranern? Mittlerweile ist es ja ein bisschen international geworden. Ich komme aus Brasilien, aus USA, aus Indonesien, aus Afghanistan, aus Kurdistan. Das ist schon ein bisschen wie im Himmel. Die verschiedenen Nationen kommen da zusammen. Ja. Aber ich habe gesagt, das Häufchen da, was dazu da ist, so diese 80 Leute sind mir vielleicht zum Gottesdienst so immer. Ich sagte, was... Weißt du, ist das alles? Dann hat Gott wirklich so wie den Vorhang aufgezogen und hat gesagt, hat mir gezeigt, für was er mich berufen hat. Das ist mächtig. Es geht nie um mich, es geht um ihn. Ganz schnell, ich rede noch 2 Minuten, dann ist Schluss. Ist hier um 12 Mittagessen? Also es ist bald um 12. Also in 12 Stunden. Ha, danke. Ach, das hält das alles schon aus. Das wird gut sein. Ja, der Uwe isst schon. Lass dir's schmecken. Nee, es ist Kind, okay. Lass dir's schmecken. Ich habe ja nie gewusst, dass du mithörst. Ist auch wieder so ein Ding, weißt du, Gott hört alles. Also, wir haben bei uns in der Gemeinde sind so viele Iraner untereinander und Iraner zu Afghanen, die sind so, also der Afghane ist nie gut gestellt bei den Iranern in dem Land, ja. Das sind so die Sklaven. Na, Iran ist ja recht hochentwickelt und Afghanistan ist sehr einfach, so bäuerlich und so, ne? Und ja. Und so ist da immer so ein kleiner Disput dann immer da. Und jetzt sitzen die aber zusammen. Das ist anspruchsvoll. Guck mal, hier draußen, Alaunstraße, okay? Stell dir das mal vor, die Leute sitzen hier drinnen, drei große Schaufenster. Und das sind Leute aus muslimischen Ländern. Da ist ein Kreuz vorne dran. Und die stehen da, erheben ihre Hände oder singen. Die kommen aber aus einem Land, wo die alle erstmal erschossen worden wären. Verstehen ihr das? Was da für eine Freiheit durchgebrochen ist, was da losgegangen ist bei den Leuten, was da innerlich sich abspielte. Das sind Leute, die haben die Eltern mitgekriegt, das ist ein Christ geworden. Die haben gesagt, du bist nicht mehr unser Kind. Hey, das muss man mal vorstellen. Stell das, mach's doch mal praktisch. Deine Mama und dein Papa sagt, Schluss aus, du bist nicht mehr unser Kind. Du kannst unser Kind aber wieder sein, wenn du diesen Glauben aufgibst. Ist krank, oder? Und die sagen, nee, egal, aber ich gehe nie wieder zurück in das alte Muslimische, sondern ich gehe vorwärts mit Jesus. Eine kurze Story bloß, was Gott möglich ist zu tun. Am 9. Januar letzten Jahres, ich komme in die Gemeinde rein, spricht der Heilige Geist zu mir, predige heute nicht. Okay? Ich setze mich hinten hin, neben meiner Frau, Lobpreis läuft. Und wir haben auch so die Angewohnheit, dass der Lobpreisleiter dann immer zu mir dann so macht, so, wenn er fertig ist. Ne? Und er machte halt zu mir so, nun saß ich aber ganz weit hinten, ja, machte so und vor mir fing Haufen an, sich umzudrehen zu mir und sagen, nein, wir wollen weitermachen, wir wollen weiter Gott anbeten. Ich gedacht, puh, hier ist irgendwas passiert heute hier. Ein Stück weiter hatte eine Schwester einen Eindruck gehabt, die ging nach vorne und dann war so ziemlich Ende, dann ging ich nach vorne und wollte halt Schluss machen. Ja. Auf einmal, also ich stehe auf der kleinen Bühne da, spricht der Heilige Geist zu mir, erzähl ein bisschen über die DDR. So habe ich nie geguckt. So gucke ich heute, okay? Aber in dem Moment, wo das kam zu mir, habe ich Mikrofon gehabt, habe angefangen zu reden über die DDR. Und das ging, ging das raus. Ich war ja so ein kleiner Revoluzer, ich war ja auch mit vorne dabei, ne? Bei den Demonstrationen und bei der Stasi-Zentrale ausräumen und so. Egal. Gott hat mir einfach gesagt, sprich ein bisschen über DDR, wie ein System, wie eine Besatzungszone auf einmal sich in Luft auflöst. Das habe ich gemacht, im Schnelldurchgang. Dass die Iraner verstehen, ihr müsst verstehen, Iran ist 1979, die hatten einen König gehabt und dann gab es jemanden, der hat die Revolution angefangen, hat das harte muslimische System eingeführt. Davor bis 79 war alles easy, aber danach wurde es richtig hart und die Leute wurden unterdrückt und es ging ihnen wirklich schlecht. Junge Leute haben keine Chance im Iran, ne? Die werden immer so flach gehalten, damit sie manipuliert werden können von diesem muslimischen Geist, von diesem System. Ist total krank. Und dieses System stellt sich halt auf und sagt, euch Juden, euch Christen, euch löschen wir aus. Das System. Und die haben wir jetzt sofort auf Flinte, die Leute. Ist total cool, was Gott macht. Und zu denen predigen wir heute. Ich stand nur da, erzählte über die DDR und ich sage, hey Geschwister, wollen wir für den Iran beten, heute hier, dass sich im Iran das System verändert. Davor, ein paar Monate davor, hat Gott mich selber gelehrt über Wurzeln. Nie über bittere Wurzeln. Sondern wo kommst du her? Wie ist der Glaube in deine Familie gekommen? Also ich habe mit meinen Eltern geredet. Wo hat das angefangen? Habe interessante Dinge festgestellt. also wirklich sehr an die Basis zurückgegangen und dabei habe ich gemerkt, so, das ist alles nur Gnade, was ich heute leben darf. Ne? Das ist so cool. Alles nur Gnade. Nichts verdient. Gnade von Leuten, die davor gebetet haben und Gott wirklich etwas in Umsetzung bringt. Ich lebe heute in der nächsten, übernächsten und überübernächsten Generation. Aber Gott ist derselbe. Und das Geniale ist, am Anfang des Gottesdienstes stellte sich ein Mann mir vor. Er sagte, er ist Moslem, er ist neu hier in Dresden, seine Familie ist mit da, der hat eine rote Jacke an, habe ich mir gemerkt. Als ich sage, wollen wir für den Iran beten, macht er von hinten, ja! Da habe ich gedacht, du bist doch Moslem, warum willst du für den Iran beten, dass die Kraft Gottes nach Iran kommt? Verstehe ich bis heute nicht. Ne? Aber da war eine Atmosphäre da, ich habe dann die Leitung nach vorne gerufen und die haben gebetet. Alle aufgestanden, da ging es wirklich ab, die Post. Ne? Und ich drehe mich so ein Stück rum, dann sagt der Heilige Geist zu mir, sag ihnen, wenn die fertig sind mit Beten, sag ihnen, sie sollen am Montag in den Mediamarkt gehen und dann werden sie im Fernsehen sehen, was im Iran passiert. Okay, habe ich gesagt. Schon ein bisschen komisch, ne? Okay, Gottesdienst vorbei, ich fahre nach Hause, sitze auf meinem Sofa. Ich bin dann immer total geschafft, weil mich das übelst anstrengt. Sitzt du da, hab einen Kaffee in der Hand, Handy, Nachricht. Rafsanjani gestorben. Nächste Nachricht, Rafsanjani gestorben. Ich sag, ich weiß nicht, wer Rafsanjani ist. Mach Fernseher an, NTV, Eilmeldung, ehemaliger Präsident am plötzlichen Herztod verstorben. Ich sag, also ihr könnt meinen kleinen Sohn fragen, meine Frau hat geschlafen auf dem Sofa, mein kleiner Sohn saß mit dabei, der kann das heute noch so beschreiben, das war so die Gegenwart Gottes in dem Raum. Das war so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine dicke Luft. Ich habe gedacht, ich kann fast nicht mehr atmen. Da habe ich gesagt, Gott, wir haben doch bloß gebetet. Echt, ich habe das so gesagt, wir haben doch bloß gebetet, weil das war mir zu groß. Ja. Gott sagt, ich habe nur geantwortet. Ich habe nur geantwortet. Dann lese ich bei Wikipedia nach, wer ist Rafsanjani? Rafsanjani ist der, der 1979 die Revolution angefangen hat gegen den Schah, gegen den König und den in die Verbannung geschickt hat. Und mit ihm kam das muslimische System in die Nation Iran. Wurzeln, versteht ihr? Wurzeln, Gott hat mich davor gelehrt selber, damit ich das verstehe. Hey, das hat Auswirkungen auf dieses Land heute. Glaubt mir das, ihr werdet es im Fernsehen selber sehen, im Iran wird die Kraft Gottes mächtig, mächtig sichtbar sein. Amen. Nicht nur im Iran, ein paar Iraner sind hierher gekommen, die sind Christen und die sind heute, die machen mir gerade fit, dank euch auch als Unterstützung für die Bibelschule vom letzten Jahr, ja, für die Zweier da draußen. Das trägt Frucht, ich sage euch das. Und ihr seid dabei, ihr könnt das mit angucken, ihr sagt, das stimmt, wenn ich ein paar Finanzen losmache und bete für die Leute, du wirst Frucht sehen. Unter euch, woanders, egal wo. Das wird so passieren. Gott macht einen Weg frei in diese Nation, die am meisten gegen sein Volk schreit und sagt, verstehen wir das? Das, was nichts ist, hat er auserwählt. Das, was nichts ist. Und diese Nation ist, die ist nichts, okay? Weil sie so hässliche Dinge spricht gegenüber das Volk Gottes. Gott kommt in diese Nation. Anfang des Jahres konnten wir das sehen, da war ein bisschen Revolution Anfang. Die Frauen nehmen ihre Kopftücher ab und stehen auf der Straße. Ja, wir haben das gesehen. Das kam noch nie ganz durch, aber das, was im Iran anfängt oft zu brodeln, das wird durchbrechen. Und die, die hier sind, manche bleiben hier, haben sie gesagt. Sie haben eine Berufung für Deutschland. Die haben eine Berufung für Deutschland. Einer sitzt an der Straßenbahnhaltestelle, spricht der Heilige Geist zu ihm, geht dort rüber zu dem Deutschen und bete für ihn, der ist krank, der hat Schmerzen in seiner Brust. Nö. Gott spricht nochmal, geh zu ihm. Okay, latscht darüber. In seinem gebrochenen Deutsch. Sie entschuldigen bitte, Gott hat gerade mir gesagt, ich soll zu ihm kommen und sie haben Probleme hier an der Brust, sie haben Schmerzen. Guckt ihn an, sagt er, ja, darf ich für sie beten? Ja. Der betet für den, ein Iraner an der Haltestelle in Deutschland, okay? Betet für den. Amen. Testen. alles weg, alles in Ordnung. Da guckt der Deutsche den Iraner an. Und das habe ich eine Woche davor, habe ich das zur Motivation der Iraner gesagt. Ihr seid ein Schlüssel für die Deutschen. Und der Deutsche fragt den, sagte, mit welchem Gott hast du geredet? Du bist doch Moslem. Wo kommst du her? Aus dem Iran. Ist doch ein muslimisches Land. Ich sagte, ja, ist ein muslimisches Land. Zu welchem Gott hast du gebetet? Zu Jesus. Du guckst ihn an. Und er sagte, und die Kraft von Jesus hat dich gerade geheilt. Ist das eine Botschaft? Hä? Das gibt ein bisschen einen anderen Blick manchmal. Also, ich habe das vorhin gesagt, ich habe auch einen anderen Blick manchmal auf geflüchtete Leute, ja, die echt Mist machen, die nie hier reinpassen irgendwie. Ja. Und es ist so, manche passen wirklich nicht hier rein, ja, weil sie mit dem Christlichen überhaupt nie sind, weil sie so konfrontativ sind. Aber die Liebe von Gott macht jeden weich und jeden sanft. Amen. Amen. Das ist so gut. Ich könnte jetzt noch Geschichten erzählen. Ey. Mir macht das Spaß. Okay, lasst uns doch kurz aufstehen und beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier mitten unter uns bist, Herr. Ich danke dir, dass der Himmel auf diese Erde hier, auf diesem Boden hier in unserer Gegenwart gekommen ist. Danke, dass wir Botschaft hören können von dir. Danke, dass du uns dein Herz mitteilst. Danke, dass du Träume und Visionen in uns hineinlegst. Und das bete ich jetzt über euch, über uns aus. Ich spreche den Segen Gottes, nämlich, dass wir Träume und Visionen des Nachts und am Tag übernatürlich bekommen von unserem himmlischen Vater. Ich setze das frei, was noch im Verborgenen ist, so wie Elia im Verborgenen gewesen ist, dass du durchsprichst und ein Werkzeug, eine Speerspitze bist für das Reich Gottes. Das Reich Gottes soll gebaut werden durch dich, spricht Gott zu dir. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für den Segen. Ich danke dir, dass dein Wort nie leer zurückkommt, sondern dass es voll ist, Herr. Dass es massive Auswirkungen hat in unserem Alltag, in unser Leben dort, wo wir sind, Herr. Wir danken dir für den Segen. Wir danken dir für deine Gnade. Und wir sind dir total ergeben, Herr. Wir wollen das, was du willst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.